Guten Abend, das ist Klapf auf SO21 Kunstradio auf Radio Lora. Klapf, das ist Charlie Locher und Andreas Pfister. Heute Abend geht es weiter mit unserem Hörbuch oder Hörstück Kunstdünger. Was bisher geschah? Letztes Mal haben wir den Anfang gehört. Der Peter Burri, ein Deutschlehrer, ist im Konzert, wo seine Frau daran beteiligt ist. Und er macht sich so Gedanken zum Konzert, zu der Moderne und überhaupt. Und auf das Konzert kommt er überhaupt, weil er ist eigentlich unterwegs heim zu seinem Bruder, dem Paul, um den 1. August zu feiern. Das hat er vor. Und unterwegs begegnet er einem Nachbar und der Nachbarskill tut so mit dem Schlegel einen Schwier einschlagen und das erinnert ihn daran, seine eigene Kindheit und an die Konzertsituation, wo das der Graziam nicht eben auch gemacht hat. Kommt also eine kleine Rückblende. Und jetzt geht es weiter ab der Rückblende. Jetzt sind wir wieder im Langried. Meine selbstgewählte Umgebung, in der ich jetzt lebte als Erwachsener, war eine Siedlung am Stadtrand von Zürich, am Fuß des Uetlibergs. Ich versuchte seit langem, dieses gestaltete, vom Landschaftsarchitekten ausgeheckte, haha, Kalauer, als eigentliches zu fassen, doch es gelang mir nicht recht. Zum Beispiel im Lied vom Umschwung, das ich geschrieben hatte, nach einem meiner Besuche im Langried. Umschwung. Braun-grauer Garten, nass und gelb. Umschwung im Winter, Schweighofstraße. Gestaltete Leere, kein Geräusch. Reglose Bäume, kahle Äste. Was wollt ihr als warten, schweigen und stehen? Schicksalsergeben, der Jahreszeit entsprechen. Vergessen ist ein Hund, kastanienbraun, die Hecke bepinkeln, weitertraben, die Nase am Boden. Derweil hinter Fenstern, fremde Liebe, ein Hand in Hand von Tellern, Tüchern und manchmal von Haut. Und ein Ketteli aus Gold. Küchentisch. Ich schrieb gern in der Küche. Die Kinder kamen und gingen. Einmal setzte sich der Kleine erbost zu mir und stellte mich zur Rede und das ging so. Ich war am Schreiben am Küchentisch, dieses Lied oder ein anderes. Mein Sohn, der Kleine, setzte sich zu mir. Ich sagte, ich muss arbeiten. Er sagte, du musst nicht, du willst. Du arbeitest lieber, als mit mir zu spielen. Ich schaute ihn an. Er sagte, und es gibt nicht mal Geld, was du machst. Dann ging er wieder. Nichts. Man konnte, um sein Leben zu schildern, solche Aperçus herausgreifen und als Anekdoten weitererzählen. Doch meistens geschah in der Siedlung nicht viel. War es nicht dort drin im Unbewegten? Ich schrieb das Lied vom Nichts. Es geschah einmal nichts. Nichts als große Gefühle, keinen Namen dafür. Durchzogen von Ärger, kaputte Glühbirne und laufende Nase. Immer war etwas. Nein, wir waren nicht planlos. Wir versuchten etwas. Später wieder am Kochen, so mit Ketchup für Kinder. Und dann rauf auf den Berg. Mit dem Velo auf Kies, warmer Atem im Wald, kleiner Kreis meines Daseins. Und dann schon wieder kochen, es ist immer 6:30, abends müde ein Text. Wir erinnern uns nicht, die belanglose Zeit, unsere beste, glaube ich, ich verschwende sie vielleicht, schreibend. Mittelschulmeister. Peter Käser heiße ich, ein Schulmeister bin ich. So steigt Gotthelf ein in die Leiden und Freuden eines Schulmeisters. Gilt für mich auch, nur ist mein Name Buri, Peter Buri. Gotthelf hatte ja kokett zumindest angemerkt, die Figur eines Schulmeisters dürfte das Publikum wenig interessieren. Mein Schwiegervater, selig, alter Bosnier, brachte gern das Klischee der Schweiz als Volk von Lehrern. Für diese Wendung reichte sein Deutsch. Guten Morgen, 10 Franken, sagte er, auf Wiedersehen, 10 Franken. Ich musste mir das Assoziieren abgewöhnen. Mir kam nur in den Sinn, weshalb ich ein Double und meine Geschichte langweilig war. Nun denn, Lehrer bin ich. Und als ich die Idee verloren hatte und der Polizist mich fragend ansah, ergänzte ich Mittelschullehrer. Unter meinen Mails stand, ich hatte das abgeschaut bei Kollegen, Fachlehrer für Deutsch. Letzte Nacht übrigens hatte ich einen Angsttraum. Da war eine Art offener Markt, ein Löwe war los, ich so zwischen Herunterspielen und das als einziger Checken. Brachte unauffällig meine Kinder in eine Art Sicherheit, doch jetzt war der Löwe dort. Ich wich aus, in der Hoffnung, das sehe niemand, vor allem nicht der Löwe. Der durfte nicht merken, dass ich ihn gemerkt hatte, sonst würde er gezielt auf mich und so. Die Kinder frühstückten kärglich heute. Ich aß mit dem Großen jeweils nach 6. Für den Jüngeren war Sanja zuständig. Das Tablett stand bereit. Die Kinder aßen komische Sachen, Plasmapulver mit Nesquik und Joghurt. Ich hingegen frühstückte wie mein Vater, fast demonstrativ. Brot, Butter, Konfi mit Käse. Meinen Schülerinnen sagte ich jeweils, sie sollten nicht beim Frühstück beginnen in ihren Aufsätzen. Im Garten die halb verreckten Topfpflanzen, die wuchernde Wiese, der verblühte Löwenzahn, die Stängel kreuz und quer. Ich machte wenig wegen des Rückens und weil ich unsicher war, wie. Von wegen Bauernjunge. Vieles wollte nicht kommen, auch nicht nach mehrmaligem der Flieder ein armseliges Gehölz. War es der Lehmboden, der Standort, zu wenig oder zu viel Dünger? Der Schilf im Topf. Warum verrotten Teile davon? Im Bernli zum Habe traf ich eine Nachbarin. Mein Geschichtli für Nachbarinnen auf der 7-Minuten-Fahrt ging so. Ich arbeitete an der Kante im Oberland, seit vielen Jahren schon. Ich war gerne dort, man ließ mich machen. Ich hatte gute Kollegen, gute Chefs. Das war keine Selbstverständlichkeit. Was ich nicht sagte, dass ich mein Leben vertat dort hinten. Das dachte es mir manchmal. Alte Arroganz. In American Beauty sagt Kevin Spacey, in a way I'm dead already. Doch das stimmte nicht. Klar, ich war immer noch Lehrer seit über 20 Jahren, aber schuld daran waren nicht andere. Ich war es, der Termine verpasst und Chancen vergeben hatte. Ich hatte versucht, weiterzukommen, Karriere zu machen, Fachdidaktik, pädagogische Hochschule, Bildungssoziologie. Ich hatte mich beworben und nicht genügt. Ich hatte mich blamiert, überschätzt, voilà. Bar auf den Kopf am Morgen früh, danke. Hier war der Hauptbahnhof. Tschüss, Nachbarin, umsteigen auf die S15 Richtung Rapperswil. Die Zürcher Landschaft vor dem Zugfenster. Regengrau, die Hügel knapp sichtbar. Wolken hingen in den Wald, in den dunkel- und hellgrünen Wald, in Tannen- und Laubbäume. Hier kamen die Blöcke mit Umschwung, mit Holunder- und Veloständer. Die nassen Sträucher, Häuser, ein Kran. Die glänzenden Schienen, Bahnschwellen, ein oranger Mann. Das Ineinander von Hell und Dunkel im Wolkengebilde, das »Hier bin ich zu Hause«. Das saftige, knackige Grün des Grases, die Wälder der Heimat. Der Bach da, sein dunkles Wasser, gesäumt von sattgrünen Matten, von gelben Blumen, von dunklen Buchenstämmen, ihrem noch hellen Laub. Und ich in Veloschuhen im Zug, dem zweistöckigen, die Zeitung auf dem iPad, das Muster des Sitzpolsters gegenüber, weiter vorn Pensionierte, ihr Lachen, ihre Wanderrucksäcke. In die Leere des Raums, dachte ich, als ich ausstieg in Wetzikon mit dem mitgebrachten Rad, fuhr ich den unspektakulären Weg der Stadtperipherie entlang, den täglich mehr als 1000 SchülerInnen gingen, vorbei an der Spiegelfassade des silberschwarzen Hotelpavillons, in den Tönen der davor geparkten SUVs. Meine Aversion dagegen so zuverlässig wie ungefragt. In die Leere des Raums, dachte ich, schrieb die Zeitung. Sie füllte die Luft auf mit Gedanken. Die Blätter hier, den feuchten Boden. Sie füllte die Langeweile, die Unbeweglichkeit mit Interessantem, Relevantem. Ohne Zeitung, dachte ich, wäre das Land nur Land. Wie meine Sonntagnachmittage als Kind mit der öden Lego-Kiste. Hier auf dem Schulweg standen die Häuser draußen, was sie immer taten, doch heute war es auffällig. Unbewegliche Immobilien, die dunkelgrünen Rasenflächen, das Licht der aufgehenden Sonne hinten am Hügel, die Bewölkung. SchülerInnen kamen zu zweit nebeneinander auf dem Rad, schwatzend, Helm, Licht. Es war ein Morgen auf einer Erde, die ohne sie leer war, durchkreuzt von wenig Verkehr. Ein Bundesrat war zurückgetreten, hatte die Zeitung geschrieben. Ich fand ihn nach Jahren ganz sympathisch. Ich hatte dieses Bedürfnis, einen seltsamen Drang zur Unterwerfung, von dem ich glaubte, dass er unterschätzt wurde, unterschlagen geradezu vom Menschenbild der Aufklärung, das ich unterrichtete, immer noch, und das mit seinem Idealbild des autonomen Subjekts, dem tatsächlichen, verblüffend fern blieb. In anderen Klassen unterrichtete ich Kafka und Freud, Krise des Subjekts in der Moderne. So hatte ich Ficki und Mühli. Immer konnte ich, wenn SchülerInnen etwas wirklich fragten, fliehen auf die jeweils andere Seite. Autonomes Subjekt, Krise des Subjekts. So sagen die Aufklärer, so die Modernen. Aber Sie, fragten die SchülerInnen, was sagen Sie? Ich wollte dem abtretenden Magnaten applaudieren, stehend am liebsten. Seine Wertschätzung der Putzfrauen, von denen er sprach im Interview, empfand ich als echt. Auch ich wäre gern ein Sympathisant des kleinen Mannes gewesen, haha, Gender. Was sollte ich machen mit meiner Lust am Folgen? Ich war ein Pendler, ich kommentierte stumm die Kommentare. Akteure waren andere. So füllte die Zeitung die morgendliche Leere und ihre Gedanken meinen Kopf. War das intellektuell? Entsprach dies dem informierten Lehrer? Was war hier auf dem Schulweg? Hecken, Stille, der glänzende Asphalt. Doppelstunden. Heute hatte ich zwei Doppelstunden, eine davon am Morgen. Ich war vorbereitet, Sprachgeschichte, aber erst die Prüfung zurück, anders Sansibar. Beim Korrigieren hatte ich gesehen, magere Antworten bei einigen. Zuerst wollte ich zack, schlechte Note, dann sah ich, es waren ziemlich viele. Mit der Notenverteilung auf meiner Skala wären die alle ungenügend gewesen, also passte ich die Skala an. Keine sehr pädagogische Überlegung, schon klar. Doch wenn es so viele waren, lag das Problem nicht bei Ihnen, sondern bei mir. Zumindest legte ich mir das so zurecht. Das Niveau ergab sich aus dem, was ich las. Die letzte Frage in der Prüfung zu Sansibar war zu schwierig. Warum, fragte ich, bezeichnet Gregor Judiths Flüchten als ein Türmen. Die antworteten allerlei. Offenbar verstanden sie das Wort getürmt nicht richtig. Dabei hatten wir genau das im Unterricht und so weiter. So gingen sie, die Lehrersätze. Was erzählte ich da? Bla bla aus dem Schulalltag. Nur von wegen dem Gestürm ums Niveau. Die taten immer, als wüssten sie, wo es lag. Dabei prüfte eine Prüfung, Binsenwahrheit, immer zuerst den Prüfenden. Da war sie wieder, meine Vorzeigedemut. Hatte ich genug investiert? Hatte ich sie resolut zum Lesen angehalten? Oder die Zügel schleifen lassen? Das Bild wieder der schleifenden Zügel. Mein Großvater und die Pferde, ein harter Mann gewiss. Bewohner einer anderen Zeit. Seine Schritte auf der Treppe, noch im hohen Alter, rauf, runter, Frühstück. Seine Schuhe auf den Stufen. Dies war ein Schritt und da war einer, hier, hier, hier. So redete ich über Schule. Das waren meine Narrative. Wie sie zur Realität passten, war eine andere Frage. Sie saßen im Kopf, die Gedanken, wie in einem kafkaesken Verwaltungstrakt, ein Stahlwerk mit unendlich vielen Räumen und Gängen. War das Unhintergehbare? Was war die Folie, auf der Sätze entstanden? Auf welcher Grundlage konnte man Gedanken als falsch erkennen? Doch nur, auf jener von Neuen. Man konnte nicht hinter das Denken denken. Deshalb war es keine Folie, sondern ein Knäuel. Ein Traumgebilde eines wabernden, sich ständig wandelnden Raums, dessen Tiefe nicht bestimmbar war. Der unendlich weit ging vielleicht. Doch das war nicht die Frage, das war einfach die Anwesenheit von Büros und Gängen oder von Skigebieten mit Liften, die kamen und gingen. Ich irrte herum in der Regel in meinen Träumen. Wo waren die Menschen? The River. Nach der Doppellektion, ich, Le Vagastis, machte das Horn, saß ich im Lehrzimmer an einem freien Arbeitsplatz. Pascal kam herein, ein alter Kollege. Ich mochte ihn und eigentlich wusste ich nicht, warum wir nicht bessere Freunde waren. Wie alle in jenen Tagen redeten wir über die ausgeschriebene Stelle als Schulleiter. Wir machten uns halb im Witz die üblichen Komplimente. Er solle sich doch bewerben. Nein, ich solle doch. Ich sagte, ich möchte zurück zur Literatur. Hinter der Wand hervor, die unsere Tische abgrenzte, fragte ich ihn, findest du es kindisch, wenn ein 50-jähriger Mann dichtet? Er bemerkte die Ernsthaftigkeit der Frage und sagte, behutsam eigentlich, mit einem leichten Schulterzucken und Schieflegen des Kopfs, unsere lange Freundschaft im Rücken, gewissermaßen entschuldigend, ein bisschen schon. Wir lachten, befreit, und machten Witze über das Musenalp. Ich erzählte, wie ich Gedichte eingeschickt hatte dort und wie die nicht genommen wurden. Pascal sagte, er habe kürzlich mit Klavierspielen angefangen. Er spielte mir seinen Versuch ab mit dem Handy. The river flows in you. Wenn Pascal im Zimmer war, war alles so plausibel, so klar. Wie unnütz und abwegig erschien mir dann mein Schreiben. Ein amateurhaftes Klimpern auf dem Klavier. Dinge erfinden, absurd. Ein Buch lesen. Würde er das jemals? Wozu denn? Dichter lügen, wusste Plato. Was gab es zu erfahren dort? Nein, Dichten war eine Phase, die man hinter sich ließ, wenn man erwachsen wurde, ein Mann in der Welt. Was ich da tat, Texte schreiben, war hochgradig obsolet. Eine Flucht, ein Ausweichmanöver, eine verpasste Chance, endlich am Leben teilzunehmen. SUV. Am Nachmittag folgte eine Doppellektion mit den großen Tauben fliegen auf. Eigentlich hasste ich Migrationsliteratur ab Reben. Nacha Bonschis Roman war für mich ein Standardwerk, immer noch mehr als 10 Jahre nachdem es erschienen war und prompt den Deutschen und den Schweizer Buchpreis erhalten hatte. Der Stream of Consciousness, die assoziativen, sprunghaften Erinnerungen, deren sprachliche Gestaltung, Sätze fast ohne Punkte. Das machte es schwer für die Schule, doch in dieser Klasse gab es viele Jugendliche mit Migrationshintergrund und sie lasen tapfer. Bei Erscheinen des Buchs war ich noch nicht lange mit Sanja zusammen. Ich war erst im Serbisch-Anfängerkurs. Kurz zuvor war Andrea Stakas Film Das Fräulein in die Kinos gekommen. Ein Film über 3 kroatische Frauen in der Schweiz. Das Thema war überall. Quasi die umgekehrte Story gab es auch. Ein Schweizer geht ins Ausland in 100 Tage von Lukas Berfuss. Auch Barefoos war für mich ein Säulenheiliger des 21. Jahrhunderts, wie Nacha Bonji. Er war gleich alt wie ich, der Sack. 100 Tage wurde immer spannender übrigens. Die postkolonialistische Perspektive machte das Buch noch interessanter. Man konnte im Unterricht noch mehr herausholen, mit Maturanden super. Und neuerdings gab es Kim de Lorisons Blutbuch, das wohl großartigste literarische Werk des letzten Jahrzehnts. Ging natürlich nicht für die Schule mit den 6 Szenen, aber gerade deshalb, gerade weil es die zwingend brauchte im Befreiungskampf des schreibenden Ichs, in seiner Selbstsuche, in der Konfrontation mit seinen Abgründen. Eine Lehrerkollegin fand diese Szenen, sagte sie, schon sehr verstörend. Sie hatte recht. Es war entsetzlich, was für ein schmutziges, rassistisches, machtgeiles, jämmerliches Ich zum Vorschein kam. Doch das konnte ich nicht verstehen. Ich hatte niemals solche Sex-Eskapaden. Ein bisschen war es peinlich, wenn wir jetzt, all die Spießer in den Literaturhäusern, so taten, als kämen wir raus. Aber schön sagte die Sprecherin bei der Verleihung des Buchpreises, die Jury ließ sich gerne provozieren. Neben diesen Blockbustern der Gegenwartsliteratur gab es die kleinen, explizit lokalen Geschichten, auch hübsch. Anders aufgewachsen zum Beispiel. Eine Lehrerkollegin zeigte mir jeweils die Sachen, die gerade im Gespräch waren. Mit ihr konnte ich nicht mithalten. Vor allem wollte ich schreiben, nicht lesen. Ich war eben nicht anders aufgewachsen, sondern ganz normal. Ich war nicht jung, kein Migrant, nichts dergleichen. Ich war ein Mittelschullehrer, ein immer älterer, weißer Mann im Velodress. Ich schloss das Rad auf im Velokeller, zog den Rucksack fest und stieg auf. Olaf Bröning, der Fotograf, hatte mal gesagt in New York, als er sich selbst ärgerte über seine immer wiederkehrenden Motive, die Axt, die Blutspur, die Sexpuppe, die Zombies. Was soll ich machen? Das ist mein Kopf, ich kann nicht raus. Es war 4.32 Uhr, als ich startete. Am Morgen nahm ich das Rad jeweils mit im Zug. In der Sommersaison fuhr ich nach Möglichkeit mehrmals pro Woche von der Schule nach Hause. Als ich heute beim Gartencenter vorbeifuhr, kam ein heller Audi von rechts auf der Seitenstraße. Ein SUV mit einer blonden jungen Frau drin, mit Sonnenbrille. Ich sah, dass sie nach rechts blickte und links abbiegen wollte. Sie schaute nicht zu mir, ich wusste nicht wieso, ich wich aus. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie das Fahrzeug hinter mir, die Schnauze schon weit auf der Fahrbahn, ruckartig zum Stehen kam. Sie hatte mich erst gesehen, als ich vorbei war. Es war wieder mal nichts passiert. So schluckten wir immer, jeden Tag. Wir schauten voraus. Recht haben nützte uns nichts, das wussten wir, wehrlose Frösche in Lycra. Deshalb waren wir vigilant. Wir zeigten Verständnis. Sie, die Schöne, konnte nichts dafür. Wir fuhren auf dünnem Gefährt. Sie verstopften die Wege. Wir gestanden ihnen ihr Recht auf die Scheißkarren zu, wir waren unfassbar liberal. So fraßen wir. Zu Hause schaute ich auf die Uhr, 1:14, naja, so mittel. Verschlauchungen. Am Mittwochnachmittag hatten wir eine Sitzung des Lehrerverbands. Das war früher mein Familienhalbtag gewesen. Wir witzelten mit unseren bald erwachsenen Kindern über die Midlife Crisis, redeten über Welbecks Unterwerfung mit dem frustrierten Literaturprofessor. Man wisse nie, was noch alles passiere im Leben, meinte einer. Eben nichts. Entfuhr es mir, Weißwein beschwingt. Auf dem Rückweg im Zug überflog ich den mir zugeteilten